Ihr seid ja schon ganz mutig, nach so einem Tag um 16:30 nochmal in ein Seminar zu gehen mit der Frage, gibt es heute noch Propheten? Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin der Andi Messner, bin 36, bin verheiratet mit der besten Frau der Welt. Es ist so. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben im Moment 2,5 Kinder. Das halbe kommt in 2 Wochen hoffentlich zur Welt. Und dann sind wir zu 5. Ich darf mit meiner Frau zusammen das Orientierungsjahr leiten. Vielleicht habt ihr schon manche gesehen in dem grünen Shirt. Wir sind auch vor dem Seminarzelt mit einem Infostand präsent. Das Orientierungsjahr ist eine relativ neue Sache, eine spannende Sache. Und zwar ist es der Versuch, nach der Schule für junge Leute ab 18, 17 und aufwärts ein Kombipaket, sage ich mal, anzubieten. Berufsorientierung, Bibelschule, Jüngerschaft und Missionseinsätze in einem, in 10 Monaten. Spannende Sache. Und wer mehr wissen will, der darf gerne sich so einen Flyer abholen oder mich nachher ansprechen oder unsere Mitarbeiter. Wir haben uns ein Motto gesetzt, Stop and Go, weil das genau das ist, was wir mit den jungen Leuten, eigentlich mit Leuten wie ihr, machen wollen. Wir wollen anhalten, innehalten und wir wollen die Leute wieder in ihre Gemeinden, in ihre Länder oder auch Städte senden. Propheten, gibt es die heute noch? Das ist das Thema von den Schwestern hier vorgegeben und wie sie da auf die Idee kamen, mich zu fragen, weiß ich nicht, aber es war eine spannende Sache, mich dem Thema mal auseinanderzusetzen. Wenn man den Prophet Daniel, und den nehmen wir ja bei diesem Pfingstjugendtreffen durch, anschaut, dann kommen eigentlich nicht um die Frage drum rum, diese Frage zu stellen, gibt es denn solche Propheten auch heute noch? Und deshalb finde ich es gut, so eine Frage mal zu stellen, und wir wollen diese Frage heute Nachmittag ein Stück erarbeiten. Und dafür möchte ich zunächst mal mit euch einen Blick ins Alte Testament werfen. Wir wollen schauen, was war die Aufgabe, die Funktion von Propheten im Alten Testament, und dann wollen wir der Frage nachgehen, gibt es denn heute noch solche Propheten? Und da müssen wir zum Teil ins Neue Testament reinschauen. Wer waren nun diese Menschen im Alten Testament? Diese Menschen, die Propheten genannt wurden. Die erste Person, die Prophet in der Bibel genannt wird, ist Abraham. In Genesis 20, Vers 7. Dem schließt sich Mose an, der auch ein herausragender Prophet genannt wird. Und dann kommen verschiedene Propheten, die ihr vielleicht kennt, wer sich in der Bibel auskennt. Elia, Elisa, Jona, Amos, Habakkuk und wie sie alle heißen. Und als letzter Prophet im Alten Testament oder als letzter Prophet des Alten Testaments wird Johannes der Täufer genannt. Also derjenige, der als Prophet das Alte Testament abschließt und den Weg vorbereitet auf den wahren Propheten, Jesus. Wenn man die Sache ein bisschen genauer anschaut, stellt man fest, dass die meisten Propheten, sorry ihr Frauen, Männer waren. Aber es gibt immerhin im Alten Testament 3 Prophetinnen. Miriam, Deborah und Hulda. Vielleicht ein bisschen eigenartiger Name. Aber immerhin, für die damalige Kultur ist es besonders, dass diese Frauen hier genannt wurden, weil die Frau zur damaligen Zeit eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Was taten nun diese Propheten? Was war die Aufgabe von solch einem Propheten? Was wir als erstes mal sagen können, die meisten Propheten wurden durch ein Berufungserlebnis mit Gott in den Dienst gestellt. Keiner konnte sich Prophet nennen, wenn er nicht ein Berufungserlebnis, ein Erlebnis mit Gott hatte. Beim einen war das dramatisch, beim anderen ganz unspektakulär. Aber eine Berufung, ein Erlebnis mit Gott war Voraussetzung. Deshalb heißt auch das hebräische Wort für Prophet, Nabi, Gerufener. Ein Prophet war jemand, der gerufen war von Gott, um im Namen Gottes Gedanken, Botschaften den Menschen, dem Volk und den Verantwortlichen zu überbringen. Bedenkt immer, zur damaligen Zeit gab es noch keine Heilige Schrift. Der Kanon war nicht abgeschlossen. Somit war das Volk sehr stark auf die Propheten angewiesen, um die Botschaften Gottes zu verstehen, zu hören. Und in der Funktion als Überbringer von Gottes Botschaften war so ein Prophet auch immer Vorbild. Das Volk sollte an dem Prophet erkennen, wie stellt sich Gott Leben vor. Sie hatten also Vorbildscharakter. An ihrem Lebenswandel sollte das Volk den Unterschied erkennen, was sich Gott vorstellt. Fast immer war es die Aufgabe von diesen Propheten, Männern und auch Frauen, zukünftige Dinge, gegenwärtige Dinge und vergangene Dinge anzusprechen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Grundsätzlich können wir sagen, dass die Botschaft der Propheten immer einen speziellen Auftrag hatte. Gott hat zu unterschiedlichsten Zeiten die unterschiedlichsten Botschaften durch die unterschiedlichsten Propheten überbringen lassen. Und vielfach glaube ich, dass wir ein falsches Verständnis von diesen Männern und Frauen haben. Manchmal denken wir, naja, das waren so Männer und Frauen, die einfach tagelang irgendwie in Trance waren und was empfangen hatten und nein. Im Grunde genommen, je mehr man sich mit dem Leben von Propheten beschäftigt, desto mehr stellt man fest, das waren ganz normale Menschen wie du und ich. Es waren Menschen wie du und ich, denen Gott etwas aufs Herz gelegt hatte, um es dem Volk, den Verantwortlichen, den Politikern, den Königen, den Herrschern auszurichten. Sie wachzurütteln in einer Gesellschaft, die verdorben war. Es war viel häufig die Aufgabe von Propheten, Missstände aufzudecken und zu sagen, das ist falsch, wie ihr lebt. Die Aufgabe war klar. Das Volk durch die ganze Geschichte hinweg immer das gleiche Spiel. Ein Volk, das in sich verliebt war, keinen Gott mehr akzeptierte. Das Volk, das Ungerechtigkeit mehr liebte als die Gerechtigkeit. Das Volk, das anstelle von Gott Götzen sich gemacht hat. Und genau in diese Gesellschaft sendet Gott im Alten Testament seine Propheten, um sie aufmerksam zu machen. So stellt sich Gott Leben nicht vor. Vielfach heißt in der Bibel, dass Gott das Herzen von Menschen wieder zurückerobern will. Das Herz, das sich von Gott wegbewegt hat, will Gott zurückerobern. Und ihr könnt euch vorstellen, dass so eine Aufgabe keine leichte Aufgabe war. Es war sehr unbeliebt, im Volk hinzustehen und zu sagen, so wie ihr lebt, ist es falsch. Es war schwer zu sagen, tut Buße. Und so kam es, dass viele dieser Propheten einsame Menschen waren. Ausgestoßene Menschen waren. Ihr könnt euch das vorstellen, dass so eine Aufgabe schwer, leidvoll und manchmal auch gefährlich war. Es war nicht populär, in der Gesellschaft aufzustehen und Dinge, Missstände anzuprangern. Haben wir also jetzt mal kurz geschaut, wie die Aufgabe, wie das Leben eines Propheten im Alten Testament aussah. Lasst uns einen Schritt weitergehen und uns fragen, wie entstand im Alten Testament solch eine Prophetie? Grundsätzlich will ich mal sagen, dass Prophetien im Alten Testament dadurch entstand, dass diese Menschen auf Gottes Stimme gehört haben. Prophetien entstanden durch das Hören auf Gottes Eingebungen, auf direkte Offenbarungen, auf göttliche Eingebungen, die die Propheten empfangen hatten und dann weitergeben mussten. Und es war auf die unterschiedlichsten Arten und Weise geschehen. Zum Beispiel Daniel. Daniel erlebt eine göttliche Offenbarung, indem er Schriftstücke studiert. Ganz anders Samuel, auch ein Prophet. Der hört akustisch die Stimme Gottes. Wieder ganz anders Jeremia. Jeremia, der im Traum eine Vision von Gott empfängt. Und man könnte die unterschiedlichsten Arten, wie diese Männer und Frauen das empfangen haben, fortführen. Hatten sie also solch eine Offenbarung empfangen, ging es darum, das dem Volk verständlich zu erklären. Und wie gesagt, das war keine leichte Aufgabe. Sogar sehr schwer. Denn die jeweilige Botschaft jetzt zu transportieren, war herausfordernd. Und dabei greifen die Propheten im Alten Testament mit Gott gemeinsam auf die kreativste Art und Weise zurück. Ein Jona, der musste öffentlich hinstehen und predigen. Ein Nathan, da war es eher das persönliche Gespräch. Habakuk war beauftragt, schriftliche Ausführungen zu machen und so weiter und so fort. Ihr merkt, die Methode war komplett unterschiedlich. Und dann kam es noch hinzu, dass meistens Gott noch auf verrückte, ich sag mal wirklich verrückte Zeichenhandlungen zurückgriff. Ihr kennt die Geschichte von Hosea, der eine Hure heiraten musste. Eine Zeichenhandlung, die wir heute manchmal gar nicht verstehen können. Aber es sollte dem Volk quasi die Botschaft durch eine Zeichenhandlung unterstrichen werden. So wie ihr lebt, hurt ihr rum. Oder Jeremia, dem Gott verboten hatte zu heiraten, damit das Volk versteht, was er meint. Jesaja, der die abgefahrensten Namen seinen Kindern geben musste, damit das Volk versteht, was Gott meint. Die unterschiedlichsten Offenbarungen, die Gott diesen Männern und Frauen anvertraut hat, wurden auf die unterschiedlichsten Methoden und die unterschiedlichsten Verkündigungsstile weitergegeben, um eines, um das Volk wachzurütteln. Und aus diesem entstanden dann Stück für Stück die prophetischen Bücher. Denn die Propheten haben ihre Erfahrungen, dass sie sie erlebt haben, in diesem Moment niedergeschrieben. Und aus diesen inspirierten, von Gott inspirierten, niedergeschriebenen Prophetenartikel oder Bücher ist letztendlich das inspirierte Wort Gottes, die Prophetenbücher, entstanden. Lasst uns einen Schritt weitergehen. Was war nun das Ziel und der Inhalt solcher Prophetien? Ich habe schon ein bisschen darauf hingewiesen. Meistens war es das Wachrütteln des Volkes, der Menschen, tut Buße und kehrt um. Aber warum? Warum macht Gott so ein Spielchen mit? Ich meine, wie viele Propheten gibt es in der Bibel? Zig. Und jedes Mal die gleiche Botschaft. Kehrt um, tut Buße, lasst euch erneuern. Kommt in das Leben zurück, das sich Gott vorgestellt hat. Hätte Gott nicht irgendwann sagen können, jetzt ist Schluss. Ihr seid selber schuld. Ich mache das jetzt schon Jahrhunderte mit. Die Antwort lautet einfach, ganz einfach, weil es um Jesus ging. Weil es ihm um seinen Sohn ging. Auch wenn der Name Jesus im Alten Testament nicht vorkommt, ist trotzdem Jesus der zentrale Punkt jeder alttestamentlichen Prophetie. Denn eine Prophetie im Alten Testament geschah fast immer auf die messianische Zeit hin. Also auf den Tag, wo Jesus kommen wird. Das heißt, die Botschaften im Alten Testament waren nichts anderes als ein Aufruf zur Umkehr, ganz nach dem Motto, Leute, im Angesicht dessen, dass bald der Messias kommt, kehrt um, lebt so, wie es sich Gott vorstellt. Diese Christuszentriertheit, dieses auf Jesus hin, weil der Messias kommt, bildet das Fundament für alle Prophetien und alle Propheten im Alten Testament. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben in kürzester Zeit einmal versucht, euch ein Bild zu geben, was waren Propheten, was war ihre Aufgabe, wie haben sie Prophetie empfangen, aber wir haben immer noch nicht die Frage geklärt, gibt es solche heute noch? Gibt es heute noch Propheten? Und ich muss euch hier zwei Antworten geben. Die erste Antwort, die ich heute Nachmittag euch geben möchte, lautet nein. Ich glaube, dass es heute keine Propheten mehr gibt, wie wir sie uns im Alten Testament vorstellen oder erlebt haben. Das Amt eines Propheten im Alten Testament war immer ein Beruf. Er hat es beruflich gemacht. Es war sein Beruf, direkte Botschaften Gottes dem Volk zu überbringen. Und daraus entstand die Heilige Schrift. Aber die Heilige Schrift, die Bibel, ist abgeschlossen. Diese Art von Prophet gibt es also nicht mehr. Das ist zumindest meine Überzeugung. Gleichwohl es noch einen prophetischen Dienst gibt, auf den ich nachher noch zu sprechen komme. Die erste Antwort lautet also nein. Die zweite Antwort, ob es heute noch Propheten gibt, lautet ja. Und vielleicht wunderst du dich jetzt. Vielleicht wundert sich jetzt der ein oder andere, ja was, jetzt entscheide dich mal, nein oder ja, ich bin hierher gekommen, um eine Antwort zu kriegen. Doch ich möchte es dir erklären, warum ich glaube, dass es auch heute noch Propheten gibt. In meinem Studium, aber auch in dem Vorbereiten für diesen Nachmittag, musste ich viel über Propheten lesen. Und je mehr ich über diese Propheten gelesen habe und über diese gesellschaftliche Situation, in denen sie drin standen, habe ich den Eindruck bekommen, die Gesellschaft damals und die Gesellschaft heute unterscheidet sich kaum, eigentlich gar nicht. Ebenso habe ich mehr und mehr festgestellt, dass die Funktionen und die Aufgaben eines Propheten, wir haben sie gerade ein bisschen angeschaut und gehen gleich nochmal darauf ein, in vielem einem Nachfolger Jesu gleichen. Und ich möchte dich heute Nachmittag mitnehmen auf eine Entdeckungsreise, um einmal zu schauen, welche Parallelen gibt es eigentlich zwischen Propheten im Alten Testament und Nachfolgern im Neuen Testament, also heute. Du nicht. Und ich habe, gibt sicherlich mehr, aber ich habe mal 5 Parallelen entdeckt, die ich dir heute Nachmittag weitergeben möchte. Auf die Frage, gibt es noch Propheten? Ein erster Gedanke. Ein Prophet, wie auch ein Nachfolger Jesu, sind berufen durch Gott. Wir haben bereits vorhin gesehen, ein Prophet konnte nur Prophet sein, wenn er ein Erlebnis mit Gott hatte. Wenn er berufen war, wenn er von Gott gerufen war, konnte er sich Prophet nennen. Erst dann war klar, in welcher Autorität spricht denn dieser Mensch? Auch ein Nachfolger Jesu, also du und ich, brauchen einen Ruf von Jesus, eine Berufung von Jesus. Auch hier gilt wie beim Prophet, ohne Berufung eines Menschen durch Gott kann ich mich nicht Christ nennen. So wie der Prophet sich auch nicht Prophet nennen durfte. Beide brauchen einen Ruf Gottes und eine Berufung, ihre Aufgabe zu leben. Auch hier gilt, wenn jemand berufen war durch Gott, war klar, in welcher Autorität der Prophet sprach. Und genauso auf dich übertragen, wenn du durch Gott berufen, gerufen bist, sein Nachfolger zu sein, dann ist klar, in welcher Autorität du sprichst. Und zwar in der Autorität Jesu. In 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es einmal, er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freien Stücken. So wie Gott im Alten Testament Propheten berief, um ganz zu ihm zu gehören, um ganz sein Eigentum zu sein, so ruft uns, dich und mich, im Neuen Testament Jesus und sein Wort auf, ganz zu ihm zu gehören. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber, sich ganz ihm zur Verfügung zu stellen. Doch darf ich dich fragen, darf er das? Darf Jesus dich für seine Ziele gebrauchen? Oder missbrauchen wir nicht immer wieder Jesus für unsere Ziele? Die Propheten ließen sich von Gott in den Dienst nehmen. Sie standen Gott zur Verfügung. Und genauso sollen wir als Nachfolger Jesu, du und ich, uns Jesus ganz zur Verfügung stellen. Hey, du bist berufen. Du bist berufen wie die Propheten. Du bist berufen und es ist, glaube ich, gibt kein größeres Privileg, als von dem Herrn aller Herren, von dem König aller Könige, von dem Schöpfer des Universums persönlich gerufen zu sein und sein Kind sein dürfen. Nachfolger von ihm zu sein. Du bist berufen in dieser Gesellschaft, in der du lebst, zu leben, zu handeln, zu bezeugen, wie die Propheten damals. Eine zweite Parallele, die es zwischen einem Propheten im Alten Testament und uns heute im Neuen Testament als Nachfolger Jesu gibt. Ein Prophet und ein Nachfolger Jesu sind Menschen wie du und ich. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir häufig eine falsche Vorstellung von Propheten haben. Vielfach wird nämlich angenommen, das sind fromme, hochheilige Männer und Frauen gewesen. Höchste Intelligenz, ausgebildetes Studium, am besten noch aus gutem Elternhaus. Aber ich muss dich enttäuschen. Das ist alles andere als wahr. Alles andere als wahr. Nehmen wir einmal den Prophet Elia. 1. Könige 17, Vers 1. Da lesen wir davon, dass Elia aus einem Ort Tischbe in Gilead kommt. Wer sich ein bisschen da reinliest, weiß, dass diese Gegend in Gilead eine ganz einfache, primitive Gegend war. Man hatte damals so einen Spruch, was kann aus Gilead schon Gutes kommen? Und genau dort holt sich Gott seinen Propheten raus. Fast alle Propheten im Alten Testament waren Durchschnittsmenschen wie du und ich. Es waren nie besonders, die im Vorfeld sich bewährt hatten oder gebildet waren oder sich qualifiziert hatten, sondern es waren Menschen, die eher mit Angst erfüllt waren, wie du und ich. Durchschnittsmenschen, wie du und ich. Über diesen Elia heißt es in Jakobus 5, Vers 17, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Der erste Teil ist mir hier sehr wichtig.
Es war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen. Das heißt, mit allem, was auch dich ausmacht. Freude und Leid. Das ganze Potpourri. Und wir wissen vielmehr, dass Elia ein ganz einfacher Mann war. Aus einer Gegend, aus der man nicht viel erwartet hat. Vielleicht kommst du aus einer Gegend, aus der man nicht viel erwartet. Vielleicht kommst du aus einem Ort, aus dem man nicht viel erwartet. Vielleicht kommst du aus einer Gemeinde oder aus einem Jugendkreis, aus dem man nicht viel erwartet. Vielleicht kommst du aus einer Familie heraus, aus der man nicht viel erwartet. So wie Elia. Dann möchte ich dir eine gute Nachricht geben. Ich möchte eine gute Nachricht überbringen. Genau diese Art von Mensch will Jesus. Genau diese Art von Mensch wählt Jesus. Genau diese Art von Mensch formt Jesus. Genau diese Art von Menschen will Jesus einsetzen. Mit dieser Art von Mensch will Gott Geschichte schreiben. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Diese Art von Mensch gebraucht Gott in den dunkelsten Stunden Israels und er gebraucht diese Art von Mensch in den dunkelsten Stunden dieser Gesellschaft. Mach die Augen auf, wie dunkel diese Gesellschaft ist. Mach die Augen auf, wie dunkel es in deiner Klasse, in deiner Universität, in deiner vielleicht Familie oder deinem Fußballverein aussieht. Das unterscheidet sich nicht groß zu dem von damals. Wir leben genauso in einer Gesellschaft, die ihre Götzen hat. Wir leben genauso in einer Gesellschaft, die die Ungerechtigkeit mehr liebt als die Gerechtigkeit. Wir leben genauso in einer Gesellschaft, die eben nicht Gott akzeptiert. Mach die Augen auf. Ein Prophet und ein Nachfolger Jesu sind Menschen wie du und ich. Eine dritte Parallele, die mir aufgefallen ist, beim Studieren von diesem Propheten, habe ich einmal überschrieben, ein Prophet wie ein Nachfolger Jesus sind Vorbilder. Vorbilder. Im ersten Teil des Referats habe ich euch erklärt, was war die Aufgabe. Und ich habe euch unter anderem auch gesagt, dass ein Prophet vorbildliches Leben in einer verdrehten Gesellschaft leben sollte. Das war der Job. Sie sollten eben den Unterschied machen. Be different. Sie sollten die Gesellschaft wachrütteln durch ein vorbildliches Leben. Leute, darin gleicht auch der Auftrag von dir und mir zu den Propheten. Auch du bist herausgefordert, ein vorbildliches Leben in dieser Gesellschaft zu leben. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges, heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das, sagt Paulus, ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Gleicht dein Lebensstil dem eines lebendigen, heiligen Opfers? Gleicht dein Lebensstil einem Gottesdienst, so wie sich ihn Gott vorstellt? Wenn ich ehrlich bin, meins nicht immer. Es gibt Tage, da gelingt es. Es gibt Tage, da gelingt es eben nicht. Aber es ist mein sehnlichster Wunsch und das will ich dir heute Mittag mitgeben. Es ist mein sehnlichster Wunsch, von Tag zu Tag mehr dahin zu kommen. Dass unser Leben ein Gottesdienst ist, an dem sich Gott freut. Ein vorbildliches Leben in dieser Gesellschaft. Nicht außerhalb, in dieser Gesellschaft. genau dort will dich Gott gebrauchen. Gott will, dass du in der Gesellschaft, in der du lebst, unter deinen Freunden, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Gemeinde, in deinem Sportverein oder wo auch immer, ein Leben lebst, das ihn ehrt. Wisst ihr, Jesus Christus hat vor 2000 Jahren diesen Planeten verlassen. Wer ihn seither repräsentiert, sind wir seine Nachfolger. Das ist größtes Privileg, aber größte Herausforderung. Christus will heute durch uns erkannt werden. Wo? Mitten in dieser Gesellschaft. Nicht irgendwo am Rande, sondern mitten in der Gesellschaft. Die Frage ist nur, lassen wir diesen Christus durch uns, durch unser Leben hindurchscheinen? In 2. Korinther 2, 15 wird es mal praktisch erklärt. Da schreibt Paulus, wir sind ein Wohlgeruch Christi. Gottes. Unter denen, die gerettet werden, also den Frommen, da wo wir eh schon hingehen, und unter denen, die bisher noch verloren gehen. Den zweiten Teil lassen wir meistens weg. Paulus schreibt, wir sind Wohlgeruch Christi. Leute, ich liebe gute Düfte. Ihr auch? So ein guter Geruch morgens aus einer Bäckerei nach frischen Brezeln, wow. Wenn es beim Nachbar wieder nach Barbecue riecht, weil er seinen Grill angeschmissen hat, wow. Jetzt hat er wieder aufgewacht. Aber wisst ihr, was das Eigenartige ist, stelle ich in meinem Leben fest? Was machen gute Düfte mit einem? Sie laden ein für mehr. Denn irgendwann will ich es nicht nur beim Riechen belassen. Irgendwann will ich in die Bäckerei und mir selber eine Brezel holen. Irgendwann halte ich es nicht mehr aus und rede vielleicht ganz freundlich mit meinem Nachbar, vielleicht kriege ich ein Würstchen ab. Gute Düfte laden ein nach mehr. Und genauso ist es im Christsein. Das weiß Paulus. Deshalb sagt er, wir sollen ein Wohlgeruch Christi sein, also ein guter Geruch für Christus. Vorbildliches Leben. Warum? Weil es automatisch einlädt nach mehr. Wir machen uns viele Gedanken, wie wir in dieser Gesellschaft als Christen ankommen. Ich will dir heute Nachmittag sagen, leb einfach das Leben Christus in dir. Lass diesen Christus in dir leben. Stell dich ihm zur Verfügung. Dann wird automatisch die Einladung nach mehr kommen. Darf ich an der Stelle persönlich werden? Wie hat dein Umfeld dich in der letzten Woche wahrgenommen? Als Wohlgeruch Christi? Hat dein Leben in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten eingeladen nach mehr? Dieser Gott, mit dem XY lebt, da steckt mehr dahinter. Oder haben wir Menschen eher abgeschreckt? Ein Prophet und ein Nachfolger Jesu sollen ein vorbildliches Leben führen. Eine vierte Parallele. Ein Prophet wie eure Nachfolger Jesu rufen zur Umkehr. Die Aufgabe der Propheten, ich denke, das kam vorhin auch deutlich heraus, war, die Gesellschaft wach zu rütteln, so wie ihr lebt, ist es falsch. Es war ihre Aufgabe, die Menschen wieder in die Beziehung zu Gott zu führen, in die Beziehung einzuladen. Das Volk zu erinnern, sie haben sich in Nebensächlichkeiten verrannt. Gleicht dieser Auftrag der Propheten nicht auch dem Auftrag eines Nachfolgers Jesus? Schaut euch in eurer Klasse, im Sportverein, wo auch immer ihr seid, mal um. Wenn wir die Augen aufmachen, sehen wir viele Menschen, die eben ihren Ersatzgott sich gesucht haben, weil sie innerlich jeder Mensch nach etwas strebt, wo er Halt findet. Und ein Hobby kann dir Halt geben. Doch wer ruft diese Menschen zur Umkehr? Wer rüttelt die Menschen in Deutschland wach, dass es eben einen Gott gibt, der mit dem Mensch versöhnt leben will? Wer macht diesen Menschen verständlich, dass eben Hobbys, Schönheit, Geld oder was auch immer nicht bis in die Ewigkeit reicht? Hör ganz genau hin. Du bist derjenige, den Gott erwählt hat, den Menschen deines Umfeldes das Evangelium zu bringen, die Menschen deines Umfeldes wach zu rütteln, dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Glaubt nicht, es irgendwelchen Profis zu überlassen. Du bist derjenige. Du und kein anderer. Einer meiner Freunde war jahrelang bekannt für einen ausschweifenden Lebensstil. Er trank viel, schlief mit wem er will, lebte von Party zu Party. Und dann gab es Menschen, die irgendwann seinen Lebensstil hinterfragt haben, die ihn wachgerüttelt haben und gesagt haben, sag mal, ist das denn alles? Und plötzlich fing in ihm an ein Prozess, ausgelöst durch Menschen, die ihn wachgerüttelt haben. Und er musste feststellen, dass dieser ganze Lebensstil nur eine Flucht war vor sich selbst. Er kehrte seinem alten Leben den Rücken, wurde versöhnt durch Christus mit Gott, ist heute glücklich verheiratet, hat Kinder und dient Gott im Ausland. Leute, was kann passieren, wenn eine Generation wie ihr eben nicht wegschaut, sondern wie die Propheten damals aufstehen und den Menschen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Dann ist alles möglich. Es gab in dieser Geschichte ein paar Menschen, denen es eben nicht egal war, die aufgestanden sind, diesen Freund, ich greife jetzt einfach mal ein Beispiel heraus, diesen Freund wachgerüttelt haben und dieser Mensch ein treuer Nachfolger Jesu wurde. Durch was ist es entstanden? Durch Menschen, die zur Umkehr gerufen haben. Ich bin mir dessen bewusst, es gäbe noch viel mehr Parallelen. Aber die Zeit läuft mir davon. Deshalb möchte ich eine Parallele noch euch aufzeigen, die mir noch persönlich sehr wichtig ist. Ein Prophet, wie auch ein Nachfolger Jesu, hören auf die Stimme Gottes. Damit ein Prophet im Alten Testament seine Aufgabe als Prophet wahrnehmen konnte, musste er auf die Stimme Gottes hören. Genauso ist es im Neuen Testament mit uns Nachfolgern Jesu. Auch wir müssen die Stimme, wenn wir die Stimme Gottes hören wollen, auf Gottes Reden hören. Wie tun wir das? Ich denke, drei Antworten sind hier wichtig, wenn man eine Rundum-Antwort geben möchte. Ich denke, die erste Antwort, wir hören Gottes Reden durch sein Wort. Ich glaube, dass wir als Nachfolger Jesu seine Stimme heute durch sein Wort hören und erleben. Also das unter anderem, was die Propheten damals aufgeschrieben haben. Nichts hat in meinem Leben mehr Veränderungen in den letzten Jahren bewirkt, als das Lesen und Studieren von Gottes Wort. Deshalb heißt es einmal auch in der Bibel, sehr treffend, Hebräer 4, 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist nichts Todes. Es macht was mit dir. Jedes Mal, wenn du dich im Wort Gottes auslieferst, beginnst du, Gottes Gedanken in deine Gedanken hineinzubringen. Das Lesen der Bibel ist nichts anderes, als indem ich mich Gottes Gedanken aussetze, indem ich meine Gedanken mit Gottes Gedanken fülle. Und plötzlich fange ich an, mehr und mehr zu denken, wie Gott denkt. Wenn du wissen willst, wie Gott denkt, lies sein Wort. Du wirst die Stimme Gottes hören. Viele Menschen kommen zu mir und sagen, ich will Gottes Stimme wahrnehmen. Meistens sage ich, lies sein Wort. Ich bin davon überzeugt, jeder Mensch kann Gottes Stimme wahrnehmen, weil wir sein Wort haben. Lies es. Ich bin davon überzeugt, dass alle Gottes Stimme wahrnehmen können. Ein zweites, wie wir Gottes Stimme wahrnehmen können, ich glaube, wir nehmen Gottes Reden auch durch Eindrücke wahr. Ein zweites, wo und wie Gottes Reden wir wahrnehmen können, denke ich, wird in Apostelgeschichte 2,17 und 18 beschrieben. Dort zitiert Petrus in seiner Pfingstpredigt den Propheten Joel, der über die letzten Tage, und in diesen letzten Tagen leben wir seit Pfingsten, Folgendes sagt. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer und werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist ausgießen und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Ich persönlich glaube, dass sich dies mehr und mehr erfüllt. Es sollte uns also nicht überraschen, wenn je näher die Wiederkunft Jesu kommt, dass Gott durch göttliche Eingebungen, durch geistgewirkte Eindrücke und auch durch bedeutungsvolle Träume zu uns reden kann. Ich selbst durfte solche Momente erleben und ich bin Gott dankbar, dass ich sie erlebt habe. Und ich glaube sogar, dass es wichtig ist, dass wir auch für dieses Reden Gottes offen sind, weil Gott sehr kreativ ist, wie er zu uns redet. Deshalb glaube ich auch, dass Gott durch Eindrücke zu uns heute, gerade in dieser Zeit nach Pfingsten, reden kann. Und ein drittes, was nicht fehlen darf, wenn man über Propheten in der Bibel spricht, ein drittes, wie Gott zu uns heute auch reden kann, ist, dass wir Gottes Reden auch durch die Gabe der Prophetie wahrnehmen können. Und das ist die dritte Kategorie. Und ich will dir Folgendes erklären, ich will dich damit nicht verunsichern, aber es gehört dazu, wenn man einen Rundumbericht gibt. In 1. Korinther 12, Vers 10 bis 29 wird diese Gabe der Prophetie beschrieben. Und ich will dazu mal Folgendes erklären. Im Alten Testament war Prophetie immer auf das Kommen des Messias hingerichtet. Das habe ich euch erklärt. Das heißt, es war immer rettungsschaffendes, heilschaffendes, richtungsweisendes, man könnte auch sagen, heilsgeschichtliche Prophetie. Dadurch entstand das Wort Gottes. Doch die Bibel ist abgeschlossen. Und damit auch diese Art von Prophetie. Doch im Neuen Testament lesen wir jetzt von dieser Gabe der Prophetie. Gibt es also doch noch Prophetie? Ich will dich, wie gesagt, an dieser Stelle nicht verunsichern. Doch es gibt Menschen, die da eine besondere Begabung haben. Begabung haben, Eindrücke, vielleicht auch mal eine Vision oder eine Art von Offenbarung zu empfangen und diese weiterzugeben. Das sind meistens Worte oder Eindrücke, die richtungsweisend vielleicht für eine Gemeinde sein können, für ein Missionswerk sein können, aber auch für das persönliche Leben. Aber das sind im Gegensatz zum Alten Testament nicht heilsschaffende oder heilsgeschichtliche Prophetie, sondern eher persönliche Prophetie. Was vielleicht eher heilschaffende Natur war im Alten Testament, ist heute eher persönlicher Natur. Aber leider wird diese Art von Gabe in unseren Gemeinden wenig praktiziert. Ich glaube aber, davon bin ich überzeugt, dass wir dem Prophetischen mehr Raum geben sollten. Warum? Weil es die Bibel lehrt. Ich will euch drei Stellen nur mal rausgreifen. 1. Korinther 14, 1. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. 1. Korinther 14, 39. Deshalb, liebe Brüder, bemüht euch um die Gabe der Prophetie. 1. Thessalonicher 5, Vers 20, verachtet nicht das prophetische Reden. Wir sollten uns also hüten, Prophetisches als Nebensächlichkeit im Neuen Testament hinzustellen. Aber wir sollten uns ebenfalls hüten, diese Art von Prophetie der Prophetie des Alten Testaments gleichzusetzen. Gott kann und will auch heute noch reden. Aber es ist absolut klar, dass so wie Gott auch heute immer redet, nie verglichen werden kann und darf mit den Schriften des Alten Testaments. Der Bibel muss nichts mehr hinzugefügt werden. Halten wir also mal fest an dieser Stelle: Ein Nachfolger Jesu und ein Prophet hören auf die Stimme Gottes. Und das kann durch sein Wort geschehen, das kann durch einen Eindruck entstehen oder auch durch bestimmte Menschen, die da eine besondere Gabe haben. Ich möchte nochmal zum Schluss zusammenfassen, was wir jetzt heute Nachmittag, und ihr seid noch gut dabei, aber bald sind wir fertig, zusammen herausgearbeitet haben. Gibt es heute noch Propheten? Wir haben entdeckt, dass ein Nachfolger Jesu und ein Prophet beide berufen sind durch Gott. Wir haben festgestellt, dass Propheten, wie auch ein Nachfolger Jesu, Menschen waren wie du und ich. Wir haben festgestellt, dass Propheten und Nachfolger Jesu Vorbilder für andere sein sollten. Wir haben festgestellt, dass Nachfolger Jesu, wie auch die Propheten damals, zur Umkehr aufrufen sollen in einer verdrehten Gesellschaft. Und wir haben festgestellt, Propheten, wie auch Nachfolger Jesu, sollen auf die Stimme Gottes hören. Wenn ich das so auf mich wirken lasse, muss ich euch ehrlich sagen, kam in mir eine Frage hoch. Die Frage: Wo sind die Propheten unserer Zeit? Wo sind die Propheten unserer Zeit? Wo sind die Menschen, die aufstehen in dieser Gesellschaft? Wisst ihr? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die größte Gefahr unserer Zeit, vor allem unserer westlichen Welt, nicht von Al-Qaida, Atomkraftwerken, Links- oder Rechtsradikalismus, einem kranken nordkoreanischen Führer oder womöglich noch der liberalen Theologie ausgeht. Ich glaube, die größte Gefahr sind laue Nachfolger Jesu. Laue Nachfolger Jesu. Menschen, die nicht aufstehen. Deshalb lade ich dich ein. Mach den Unterschied. Geh von hier weg in Eidlingen und lebe nächste Woche den Unterschied. Du bist als Nachfolger Jesu berufen. Ich lade dich ein, lebe deine Berufung. Du bist als Nachfolger Jesu berufen, aufzustehen und den Unterschied zu machen, als Vorbild zu leben. Du bist ein Mensch, der Menschen zur Umkehr rufen darf, damit sie versöhnt leben können. Lebe ganz eng mit Jesus. Achte auf sein Reden. Ich möchte dich einladen, wenn in diesem Seminar was aufgebrochen ist, eine Sehnsucht geweckt wurde durch Gott, ergreif die Chance. Es gibt hier im Raum verschiedene Mitarbeiter, Seelsorgemitarbeiter, die haben so einen roten Button oder vielleicht auch eine Weste an, steht drauf, Time to Talk. Geh auf sie zu. Lass es nicht verstreichen, diesen Moment. Lass für dich beten, dass du wirklich von hier weggehst und den Unterschied machen kannst in dieser Gesellschaft, so wie die Propheten damals. Ich möchte beten. Vater, danke für diese Zeit, die wir diese letzte Stunde miteinander hatten. Und danke, dass du anwesend bist. Und dass du uns in diese Wahrheiten hineinführst, diese Sehnsucht in uns wächst, so zu leben, dass wir dich ehren. Vergib, wo wir dich für unsere Ziele missbraucht haben. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, damit du uns für deine Ziele gebrauchen kannst, so wie die Propheten damals. Vater, danke, dass wir dein Wort haben und dass wir heute es schriftlich vor uns haben. Und trotzdem gleicht in vielem die Aufgabe der Propheten im Alten Testament unsere als Nachfolger von dir. Und du weißt, wie schwer es uns fällt, in einer Gesellschaft, die so weit weg ist von dir, den Unterschied zu erleben, zu leben. Und wir erahnen, wie schwer es für die Propheten war. Befähige uns zu Menschen, zu Männern und Frauen, zu einer Generation, die in dieser Gesellschaft den Unterschied lebt und so auf dich hinweist und dir alle Ehre macht. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.